Liebe Gemeinde, die Tage werden immer kürzer, das Wetter wird immer kälter, der Kalender wird immer dünner und heute in 3 Wochen ist schon der erste Advent. Und 3 Wochen später, also heute in 6 Wochen, ist ja nicht nur der 4. Advent, sondern gleichzeitig auch schon Heiligabend. Mit anderen Worten, Weihnachten kommt mit gewaltigen Schritten näher und steht bald schon vor der Tür. Weihnachten, das große Fest der Liebe, so wird es ja in unserer Gesellschaft oft bezeichnet. Aber warum eigentlich wird Weihnachten oft als das Fest der Liebe bezeichnet? Hat es vielleicht damit zu tun, dass man sich gegenseitig ja so reich beschenkt an Weihnachten? Ist das Motto Fest der Liebe vielleicht sogar eine Erfindung des Einzelhandels? Nach dem Motto, liebe Leute, seid so lieb und schenkt all euren Lieben ganz viel, denn süßer die Kassen nie klingeln als zu der Weihnachtszeit? Oder ist das Weihnachtsfest das Fest der Liebe, weil man dann endlich wieder wenigstens einmal im Jahr mit der geografisch und auch gedanklich sonst so weit entfernten lieben Großfamilie zusammenkommt und dann, ja, um des weihnachtlichen Friedens willen, es irgendwie hoffentlich hinbekommt, all die Meinungsverschiedenheiten und den Streit, den man in der Familie sonst so hat, mal beiseite zu lassen und für ein paar Tage Liebe, Friede, Freude, Eierkuchen zu spielen. Warum auch immer Weihnachten in unserer Gesellschaft so oft als das Fest der Liebe bezeichnet wird, wir als Christen erinnern uns ja zu Weihnachten in der Tat an die Liebe, an die größte Liebe, die es gibt, an Gottes Liebe. An Gottes Liebe, an die Tatsache, dass Jesus Christus aus Liebe zu uns Mensch wurde, um dann später am Kreuz für unsere Sünden zu sterben, damit uns vergeben werden kann. Und so sehen wir in der Geburt Jesu auch die große Liebe des Vaters, von der wir in Johannes 3, Vers 16 lesen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir wissen um Gottes Liebe und wir wissen, Gottes Liebe soll uns ein Vorbild sein. Aber wie sieht es in unserem Leben aus? Wenn wir zum Beispiel in 1. Johannes 4, Vers 19 lesen, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, spiegelt sich das in unserem Leben wider? Es gibt wirklich gute Gründe dafür, dass unser Lebenswandel als Christen von Liebe geprägt sein soll. Und diese Gründe wollen wir in der heutigen Predigt betrachten anhand des Textes im Johannesevangelium, Kapitel 13. Könnt ihr heute einmal eure Bibeln aufschlagen in Johannes 13, die Verse 31 bis 35. Und ich lese diesen Abschnitt zu Beginn einmal komplett vor nach der Bibelübersetzung Schlachter 2000. Als er, damit ist Judas gemeint, nun hinausgegangen war, sprach Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird auch Gott ihn verherrlichen durch sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen, so sage ich es jetzt auch zu euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, gerade diese letzten beiden Verse, 34 und 35, sind ja sehr bekannt und beliebt und gehören zu den Versen, die in den Lutherbibeln immer so schön fett gedruckt sind, damit man sie umso schneller findet. Und es sind ja auch zwei sehr wichtige Verse mit gewichtigen Aussagen. Aber bevor ich gleich auf 3 Aspekte näher eingehen werde, die in diesen beiden Versen 34 und 35 zum Ausdruck kommen, lasst uns zunächst einmal betrachten, in welchem Textzusammenhang diese beiden Verse innerhalb der Bibel stehen und warum Jesus gerade zu diesem Zeitpunkt diesen Auftrag, dieses neue Gebot seinen Jüngern gibt. Ja, also vor welchem Hintergrund spricht Jesus diese Worte? In den Kapiteln 13 bis 16 des Johannesevangeliums wird beschrieben, wie der Herr Jesus zum ersten Mal vor seiner Verhaftung mit den Jüngern zusammenkommt, um in einem großen Obersaal mit ihnen gemeinsam das Passa zu feiern. Und Jesus wusste, was ihm bevorstand, und das offenbart er in diesen 4 Kapiteln seinen Jüngern. Direkt im ersten Vers dieses Abschnitts, also in Kapitel 13, Vers 1, lesen wir von Jesu großem Vorbild in Bezug auf die Liebe. Dort heißt es im zweiten Teil des Verses, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und diese Worte zum Schluss, die Worte bis ans Ende, lassen sich besser übersetzen mit bis zur Vollendung oder bis zum Äußersten. Es ist also nicht so sehr der zeitliche Aspekt gemeint, dass also der Mensch Jesus seine Jünger liebte bis ans Ende seines irdischen Lebens, das bald kommen würde, sondern es soll durch diese Formulierung eher betont werden, dass seine Liebe zu ihnen vollkommen war, bis zum Äußersten ging, was sich bald darin zeigen würde, dass er am Kreuz für sie und für viele andere sterben würde, aus Liebe zu ihnen. Und später in Kapitel 15, Vers 13 wird Jesus sagen, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Dies durften seine Jünger erfahren und dies durfte später auch der Apostel Paulus begreifen, als er in Galater 2, Vers 20 von Christus schrieb, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und das Gleiche gilt ja für einen jeden unter uns, der an ihn glaubt. Der kann mit Paulus sagen, Christus hat mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben. Doch hier in Johannes 13 hatte Jesus noch nicht diesen allergrößten Liebeserweis erbracht. Er ist noch nicht ans Kreuz gegangen zu diesem Zeitpunkt, aber wir lesen dort dann ab Vers 4 von der Fußwaschung. Aus Liebe zu seinen Jüngern erweist Jesus ihnen vor Beginn der Passafeier einen Dienst, für den er sich erniedrigen musste. Im wahrsten Sinne des Wortes, er musste sich vor den Jüngern hinknien. Aber auch im übertragenen Sinn hat er sich erniedrigt, denn dieser Dienst der Fußwaschung war eine Arbeit, die in der Regel den Knechten und Dienern, verrichtet wurde. Aber Jesus, der Meister, der Sohn Gottes, er dient hier und wir wissen es ja auch aus Markus 10, Vers 45, dass er ja auch nicht gekommen war, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Aber wir sehen in demselben Textabschnitt auch ein sehr eindrückliches Beispiel davon, dass nicht alle Menschen auf Jesu Liebe mit einem Ja zu ihm antworten. Dass einer von den 12 Jüngern Jesus bald verraten würde, das wird mehrfach in diesem Kapitel angekündigt, Vers 2, Vers 11, Vers 18, Vers 21, 26, 27. Und in Vers 30 schließlich lesen wir von diesem Jünger, von Judas Iskariot, dass er sogleich hinausging. Es war aber Nacht. Ja, Judas hat so viel Zeit mit Jesus verbracht, so viele von Jesu Wundern miterlebt. Er hat das große Vorrecht gehabt, dass Jesus, der menschgewordene Gott, ihn zu einem seiner 12 Jünger ernannt hatte, der ihn begleiten durfte, der so vieles aus erster Hand von Jesus erfahren durfte, der Jesu Reden und Jesu Hinweise auf Gott und Jesu Botschaft des Evangeliums viele Male hören durfte, der ihn aus nächster Nähe erleben durfte, viel Gemeinschaft mit ihm, dem Sohn des lebendigen Gottes, haben durfte und viel Liebe von Jesus erwiesen bekam, bis zuletzt hier in Form des Dienstes der Fußwaschung. Und trotz all dieser Vorrechte, trotz aller Liebe Jesu, hat Judas Nein gesagt. Hat Judas die Gemeinschaft mit Jesus verlassen, hier im wahrsten Sinne des Wortes, er ging hinaus, aber auch im geistlichen Sinn hatte die Gemeinschaft mit Jesus verlassen, er wollte nichts mehr mit Jesus zu tun haben. Ja, er würde Jesus bald sogar verraten und dann dessen Feinde ausliefern. Er ging sogleich hinaus und dann dieser Nachsatz am Ende von Vers 30, es war aber Nacht. Ja, wollte Johannes als Schreiber dieses Evangeliums wirklich hier nur auf die Tageszeit hinweisen? Wer Jesus verlässt, der geht auch geistlich gesehen in die Nacht. Er verlässt das Licht des Lebens und er wird in alle Ewigkeit nie mehr den Tag und das Licht sehen. Und so ist Judas ein Paradebeispiel für einen sogenannten Scheinbekehrten. Also für einen Menschen, bei dem es von außen betrachtet so scheint, als wäre er bekehrt. Einen Menschen, der viel vom Glauben gehört hat, der sich auch viel an die Lebensweise der Gläubigen angepasst hat, aber der nie zu einer echten Bekehrung bereit war, mit einer bewussten Abkehr vom alten Leben mit Buße über die Sünde und Hinwendung zu Jesus als persönlichem Retter und Herrn. Nun in Kapitel 13, Vers 31 ist Judas nicht mehr dabei. Nur echte Nachfolger Jesu sind also jetzt noch bei Jesus. Und das Erste, was diese von Jesus nun zu hören bekommen, ist: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Weil Jesus seinem Vater gehorsam war bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz, wurde er von Gott verherrlicht. Zunächst, indem Gott ihn aus den Toten auferweckte, dann 40 Tage später, indem Gott ihn zu sich in den Himmel erhöhte, wo er jetzt sitzt zur Rechten Gottes, als Richter und als Herrscher. Und auch in der uns noch bevorstehenden Zukunft wird Gott ihn verherrlichen, unter anderem, wenn Jesus ein zweites Mal auf die Erde kommen wird und sein tausendjähriges Reich aufrichten wird. Nun, die erstgenannte Verherrlichung Jesu durch seine Auferweckung aus dem Tod, die würde aus der Perspektive der Ereignisse von Johannes 13 gesehen schon bald geschehen. Aber sie lag zu diesem Zeitpunkt ja noch in der Zukunft. Und trotzdem sagt Jesus hier: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Also nicht bald, sondern jetzt. Warum? In Kapitel 12, Vers 23 sagt Jesus bereits etwas Ähnliches. Da sagt er: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Nun, da klingt es noch eher nach etwas nahe Bevorstehendem, nach etwas, was sehr bald geschehen würde. Aber jetzt hier in 13, Vers 31 ist die Situation eine ganz andere. Jesus selbst hat zu Judas in Vers 27 gesagt: Was du tun willst, das tue bald. Und Judas handelte danach und ging hinaus, um Jesus zu verraten. Und damit ist der Prozess in die Wege geleitet, der zu Jesu Tod führen würde. Der Weg ist bereitet, den Jesus im Gehorsam gegenüber seinem Vater gehen wird. Und Jesus weiß, er wird diesen Weg ans Kreuz gehen. In den Tod bis zum Ende wird er ihn gehen und dann wird Gott ihn verherrlichen. Und weil dies alles so gewiss, so sicher ist, spricht Jesus es so aus, als wäre es schon geschehen: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Und etwas Ähnliches sehen wir auch vier Kapitel später im sogenannten hohepriesterlichen Gebet. In Johannes 17, Vers 4 sagt Jesus zum Vater: Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Auch hier wieder: Es ist so gewiss, dass Jesus diesen Weg ans Kreuz gehen wird, dass Jesus sich so äußert, als wäre es schon geschehen. Und dadurch, dass Jesus das Werk vollendet hat, das Gott ihm gegeben hat, dass er es tun soll, durch das, was Jesus am Kreuz tat, ja, durch alles, was Jesus tat und tut und tun wird, wird Gott der Vater verherrlicht. Und so lesen wir dann auch im zweiten Teil von Kapitel 13, Vers 31: Und Gott ist verherrlicht durch ihn. Und dann in Vers 32: Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, und das Wenn ist hier gemeint im Sinne von weil es so ist, also und weil Gott verherrlicht ist durch Jesus, so wird Gott auch ihn verherrlichen durch sich selbst. Gott wird dafür sorgen, dass seinem Sohn die ihm gebührende Ehre entgegengebracht wird, wenn er das Gebet von Jesus aus Johannes 17, Vers 5 erhören wird. Dort betet Jesus: Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also dann, wenn Jesus wieder beim Vater sein würde, würde er wieder jene Herrlichkeit haben, die er schon immer hatte. Vers 32 endet dann mit den Worten: Und er, also Gott der Vater, wird ihn, Jesus, sogleich verherrlichen, also schon sehr bald. Doch warum sind diese Worte in den Versen 31 bis 32 das Erste, was Jesus seinen wahren Jüngern mitteilte, nachdem Judas hinausgegangen war? Ja, dies mussten seine Jünger verstehen. Das ist das Wichtigste, dass Gott verherrlicht wird, ja, und mit und durch Gott auch der Sohn Gottes. Alles andere muss diesem Ziel untergeordnet sein. Das galt für die Jünger damals, das gilt für alles in unserem Leben heute und es galt eben auch für Jesus und den Weg, den er bereit war, sehr bald zu gehen. Im Gegensatz zu seinen Jüngern wusste Jesus ja, was ihm bevorstand, und wenn die Jünger es dann bald mitbekommen würden, wie ihr Herr verhaftet, verhört, misshandelt, abgeführt und ans Kreuz geschlagen wird, dann sollten sie wissen, dies alles geschieht, damit Gott Jesus verherrlicht und damit Gott verherrlicht wird. Aber dazu war es nötig, dass Jesus seine Jünger verließ, und darauf bereitet er sie im nächsten Vers, Vers 33, weiter vor. Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen, und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen, so sage ich es jetzt auch zu euch. Kinder, sagt er hier, das ist die einzige Stelle, in der Jesus seine Jünger so anredet. Gut, es gibt noch andere Stellen, wo wir in den deutschen Übersetzungen das Wort Kinder aus dem Mund von Jesus hören, zum Beispiel Johannes 21, Vers 5, als Jesus nach seiner Auferstehung am See stand und den Jüngern zurief, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Aber dort wird für Kinder im Griechischen ein anderes Wort gebraucht. Und hier in Vers 33 steht aber genau genommen gar nicht Kinder, sondern es steht im Griechischen hier die Verkleinerungsform. Man müsste also besser mit Kindlein übersetzen, wie es die Schlachter 2000 in der Fußnote auch erwähnt und noch hinzufügt, dass es sich hier um einen Ausdruck liebevoller Fürsorge handelt. Übrigens, so hat es auch Luther ursprünglich übersetzt, 1545, und auch in der Luther 1912 steht es noch so, liebe Kindlein. In der Luther 1984 wurde dann liebe Kinder daraus, und in der Luther 2017 ihr Kinder, schade. Und leider ein weiteres Argument, das gegen die Luther 2017 spricht. Aber warum spricht der Herr Jesus sie also hier mit liebe Kindlein an? Nun, das ist natürlich zum einen ein Ausdruck einer ganz besonderen Zuneigung, einer innigen Liebe des Herrn Jesus zu seinen Jüngern, zum anderen aber auch ein Ausdruck des Mitgefühls. Denn Jesus weiß sehr wohl um die Schwachheit der Jünger, die bald wie Schafe unter Wölfen sein werden und die noch viel werden erdulden müssen in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten und Jahren und die noch viel lernen müssen, wie Kindlein eben. Die sich aber jetzt tatsächlich noch geborgen wissen dürfen in seiner Gegenwart, aber an dieser seiner Gegenwart werden sie sich sehr bald nicht mehr erfreuen können, zumindest nicht in der Form, an die sie sich in den letzten 3 Jahren gewöhnt haben. Ja, 3 Jahre durften sie nun mit ihm verbringen. Nur noch eine kleine Weile, heißt es hier, wenige Stunden, also würden ihnen mit Jesus gemeinsam bleiben. Und sie werden ihm dann nicht mehr folgen können, nicht mehr gemeinsam mit ihm weitergehen können wie bisher. Und in Johannes 8, Vers 21 lesen wir von der Begebenheit, auf die Jesus hier Bezug nimmt, wenn er hier sagt in Vers 33, wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Doch dort in Johannes 8, Vers 21 sagte er noch etwas anderes. Dort lesen wir, ich gehe fort und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Letzteres gilt für alle Menschen, die Jesus damals sehen, hören und betasten konnten. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Aber der große Unterschied zwischen beiden Stellen ist die Aussicht auf die Zukunft. Zu den Ungläubigen in Johannes 8 sagte Jesus, ihr werdet in eurer Sünde sterben. Die Gläubigen, die Jünger in Johannes 13 bekommen hingegen ein paar Verse weiter, in Johannes 14, Vers 3 Folgendes zu hören. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ja, was für eine wunderbare Aussicht. Doch bis es soweit ist, wird es noch eine Weile dauern. Erst einmal galt, Jesus musste seine Jünger verlassen, um seinen Auftrag auszuführen, um seinem Vater gehorsam zu sein, um aus Liebe zu uns ans Kreuz zu gehen und zu sterben. Und schon bald würde er seine Jünger allein lassen müssen in dieser Welt. Sie würden ihn nicht mehr sehen, ja, kein einziger Mensch würde ihn dann mehr sehen. Und so ist es bis heute geblieben. Seit seiner Himmelfahrt kann kein Mensch ihn sehen, er ist nicht mehr hier. Oder doch, er ist hier. Er lebt doch in all denen von uns, die an ihn glauben. Ich habe ja vorhin schon Paulus zitiert aus Galater 2, Vers 20. Nun lese ich den Vers einmal vollständig. Paulus schreibt dort, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ja, Christus lebt in uns, Nur deshalb können wir in einer guten, fruchtbringenden Weise das tun, was er uns aufträgt. Die Welt kann Christus nicht sehen, sie kann ihn nicht sehen, aber sie kann uns sehen. Aber sieht die Welt Christus in uns? Erkennen die Menschen um uns herum, dass wir zu Jesus gehören? Woran sollen sie es erkennen? An unserer Liebe untereinander sollen sie dies erkennen, wie wir in den nächsten beiden Versen sehen. Ein neues Gebot, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Und ich möchte im Folgenden auf drei Aspekte dieses neuen Gebots der Liebe eingehen. Erstens, was ist der Maßstab unserer Liebe? Zunächst einmal, warum heißt es hier eigentlich, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt? Es heißt ja schon im Gesetz im Alten Testament, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 3. Mose 19, Vers 18. Und Jesus selbst zitiert dieses Gebot während seines Dienstes als eines der beiden größten Gebote im Gesetz, zum Beispiel in Matthäus 22, ab Vers 36, wo er von einem Pharisäer gefragt wird, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er, Jesus, aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und in Lukas 10 erklärt Jesus mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wer denn unser Nächster ist, dem unsere Liebe gelten soll. Und nach dem Gleichnis fragt Jesus in Lukas 10, Vers 36, was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er, also der Gesetzesgelehrte, der ihm die Frage stellte, und wer ist mein Nächster? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach, geh hin und handle du ebenso. Also, den Menschen um Jesus herum war das Gebot der Nächstenliebe gut bekannt. Jesus selbst hat dieses Gebot immer wieder bestätigt. Aber weshalb redet Jesus hier in Johannes 13 nun von einem neuen Gebot? Einen Teil der Antwort finden wir im zweiten Teil des Verses 34, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Das ist neu. Wir sollen einander lieben, wie er uns geliebt hat. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Nur wenige Stunden nach diesen Worten wird er für die Jünger sterben, wird sich für sie opfern und erst einige Zeit später werden sie begreifen, dass er dies aus Liebe zu ihnen tat. Und für uns alle ist er aus Liebe zu uns gestorben, damit wir ewig leben können, weil uns durch seinen Opfertod am Kreuz vergeben wird. Wenn wir an ihn glauben, wenn wir seinen stellvertretenden Tod am Kreuz für uns in Anspruch nehmen, wenn wir begriffen haben, dass wir uns in keinster Weise nie und nimmer selbst retten können und wir ihn bitten, Herr, vergib mir, Herr, rette mich. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat, lesen wir in 1. Johannes 3, Vers 16. Und das ist der neue Maßstab vom Liebesgebot, zu lieben, wie er uns geliebt hat. Wir lesen das auch in Epheser 5, in den ersten beiden Versen. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Ja, wie sieht es bei uns aus? Haben wir diese Gesinnung? Im weiteren Verlauf seiner Abschiedsreden ab Johannes 13 wiederholt Jesus dieses Gebot, und zwar unter anderem in Johannes 15, Vers 12. Achten wir auf den Vers, der dort direkt nach Vers 12 kommt. Johannes 15, Vers 12. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und in Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Wie sieht das bei uns aus? Wären wir im Extremfall bereit, unser Leben füreinander hinzugeben? Das hat es ja tatsächlich immer wieder in der Geschichte der christlichen Gemeinde gegeben, dass Christen für ihre Glaubensgeschwister ihr Leben hingegeben haben. Paulus schreibt in Römer 16, ab Vers 3, grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben. denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Gemeinden der Nationen. Ja, Priska und Aquila haben für Paulus ihren eigenen Halspreis gegeben, heißt es hier. Nun, was bedeutet das? Klar ist, Priska und Aquila leben noch, denn Paulus lässt sie ja grüßen, aber sie hatten diese Gesinnung, zu großen Opfern bereit zu sein, um ihrem Glaubensbruder Paulus zu helfen. Wie sieht es bei uns aus? Opfern wir uns auf? Opfern wir etwas von unserem Leben für unsere Glaubensgeschwister? Opfern wir etwas von unserer Kraft oder unserer Zeit füreinander? Helfen wir einander, wenn wir den anderen in Not sehen? Nicht nur ab und zu, sondern bestimmt ein solcher Lebenswandel oder Liebenswandel unseren Alltag? Ein Beispiel dafür, wie es nicht sein sollte, wird in Jakobus 2, Vers 15 und in den folgenden Versen beschrieben. Wir hatten diese Verse in der Predigt vom letzten Sonntag betrachtet. Jakobus 2, Abvers 15, da heißt es, wenn aber ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und der täglichen Nahrung entbehrt, jemand von euch spricht aber zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Achtung, das bedeutet natürlich nicht, dass wir an unserer Errettung zweifeln sollen, wenn wir feststellen, dass wir bestimmte Aspekte der Liebe in unserem Leben nicht oder viel zu wenig ausleben. Und es bedeutet auch nicht, dass wir anderen den Glauben absprechen dürfen, wenn wir meinen, in ihrem Leben bestimmte Aspekte der Liebe nicht zu finden. Und zu dieser Thematik und diesen Gefahren haben wir in der Predigt von letzter Woche vieles hören dürfen. Und an dieser Stelle auch meine wärmste Empfehlung, die Predigt von letzter Woche noch mal im Internet nachzuhören, wenn du sie bisher noch nicht gehört hast. Aber wenn in deinem Leben gar nichts von tätiger Liebe zu sehen sein sollte, dann bist du aufgerufen, dich zu prüfen. Wie steht es um deinen Glauben, um deine Gottesbeziehung? Wenn aber Werke der Liebe in unserem Leben vorhanden sind, sind wir auch aufgerufen, uns zu prüfen. Und zwar unsere Motivation zu prüfen. Geht es um mich und darum, dass ich besser dastehe vor den anderen oder sogar vor Gott? Dass ich wieder geliebt werde von den anderen? Oder geht es mir, ich erinnere noch einmal an die Verse 31 und 32, geht es mir darum, dass durch mein Tun Gott verherrlicht wird, dem allein alle Ehre gebührt? Nun, auch in einer anderen Hinsicht ist dieses Gebot in der Tat ein neues Gebot. Jesus spricht hier zu den 11 wahren Jüngern und redet von der Liebe untereinander. Er spricht nicht von der Liebe zu allen Menschen. Die ist auch wichtig, ja, sie ist von größter Bedeutung, das wissen wir. Aber hier geht es, jetzt auf uns heute übertragen, um die Liebe untereinander als Glieder der einen weltweiten Gemeinde Christi, als Kinder Gottes, also um die sogenannte Bruderliebe. Dieses Wort schließt natürlich auch die Schwester mit ein. Und so schreibt Paulus auch in Galater 6, Vers 10, lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Ja, diese Lehre, dieses Gebot ist wirklich neu, denn bisher hieß es stets, du sollst deinen Nächsten lieben. Und bei dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter hörten wir vorhin, der Nächste dessen, der unter die Räuber gefallen war, war der, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Doch der Nächste, dem unsere Nächstenliebe gelten soll, ist nicht zwangsläufig jemand, der unseren Glauben teilt. Die Samariter waren ja ein Mischvolk, die ihre eigene Religion hatten. Wahrscheinlich also war der Samariter in dem Gleichnis nicht gerade eine Art Glaubensbruder des Verletzten. Es ist klar, das Gebot der Nächstenliebe gilt natürlich ebenfalls weiterhin, aber in Jesu neuem Gebot geht es nun darum, dass die sogenannte Bruderliebe in ihrem Ausmaß, in ihrer Qualität über die allgemeine Nächstenliebe noch hinausgehen soll. Und zwar mit seiner Liebe zu uns als Vorbild und Maßstab. Und diese sogenannte Bruderliebe ist es, an der alle erkennen werden, dass wir seine Jünger sind, wie wir dann in Johannes 13, Vers 35 lesen. Damit kommen wir zum nächsten Aspekt, also zweitens, was sind die Folgen unserer Liebe untereinander? Vers 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nun, wir haben einen sehr wichtigen Auftrag als Gemeinde, die Verkündigung des Evangeliums. 2. Korinther 5, Vers 20 lesen wir, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und wir wissen, der Glaube kommt aus der Predigt, Römer 10, Vers 17. Aber unser Reden und unser Tun müssen miteinander übereinstimmen. Sonst bekommen wir vielleicht von unserem Freund, unserem Verwandten oder Bekannten zu hören, ich kann dich nicht hören, denn deine Taten reden lauter als deine Worte. Mit anderen Worten, deine Botschaft, dein Reden von der Liebe Gottes kommt bei mir nicht an, denn diese Botschaft passt gar nicht zu deinem Verhalten im Alltag, das ich nur zu gut kenne. Unterschätzen wir das nicht. Ein Negativbeispiel nennt Paulus in 1. Korinther 6. Ich lese ab Vers 6. Es streitet Bruder mit Bruder und das vor Ungläubigen. Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Aber ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt und das Brüdern gegenüber. Der große indische Revolutionär Mahatma Gandhi war praktizierender Hindu, doch er war sehr beeindruckt von der christlichen Botschaft und Lehre. Er ist aber nie ein Christ geworden. Es wird berichtet, dass er dies ungefähr mit den folgenden Worten erklärt hat. Das Einzige, was mich davon abgehalten hat, Christ zu werden, waren die Christen. Doch auf der anderen Seite gibt es auch viele Zeugnisse von Menschen, die gerade durch die Liebe, die sie unter Christen erlebt und kennengelernt haben, angerührt wurden. Und für die diese Liebe durch Gottes Wirken ein erster Anstoß war, um zum Glauben zu kommen. Ja, wie ist das, wenn jemand in unsere Gemeinde kommt, der noch nie mit Christen zu tun hatte? Wie ergeht es ihm mit uns? Merkt er, dass wir Liebe untereinander haben als Glaubensgeschwister? Oder merkt er eher nichts davon? Ja, wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es bei dir aus, bei mir? Wie äußert sich deine Liebe? Ich habe einmal folgende Frage gehört. Was ist das? Etwas Langsames auf 6 Beinen. Es ist langsam und hat 6 Beine. Die Antwort, 3 Christen gehen durch eine Tür. Bitte nach dir, Walter. Nein, Werner, geh du ruhig zuerst. Ah nein, Heiko, geh du zuerst durch, du hast es schwer zu tragen. Nein, nein, ich hab's nicht so eilig, geht ihr ruhig zuerst. Gut, das ist jetzt natürlich etwas übertrieben. So dauert es ein bisschen länger, bis man durch eine Tür kommt. Aber doch, das sollte eigentlich unsere Grundeinstellung im Leben, miteinander in der Gemeinde sein. Nach dir. Den anderen höher achten als sich selbst. Philipper 2, Vers 3 lesen wir das auch. Ja, und nicht so wie wir aus einem Lied kennen, erst komme ich und dann komme ich, pausenlos geht es um mich. Und auch nicht nach dem Motto, ich soll den Nächsten lieben wie mich selbst. Ja, das setzt doch voraus, dass ich ja auch erstmal genug mich selbst lieben muss, bevor ich andere gut genug lieben kann, oder? Ja, das ist wohl fast nie wirklich unser Problem, dass wir uns selbst zu wenig lieben. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, lesen wir auch in Epheser 5, Vers 29. Ja, wie sieht es aus bei dir? Gehst du so mit deinen Glaubensgeschwistern um, wie es zum Beispiel in Römer 12, ab Vers 9 steht, dem Abschnitt, den wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben? Da stehen viele gute, sehr hilfreiche Verse. Es lohnt sich, diesen ganzen Abschnitt nochmal in Ruhe durchzulesen. Aber ich zitiere jetzt nur einige dieser Verse aus diesem Abschnitt, ab Römer 12, Vers 9, noch einmal. Römer 12, Vers 9, die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Vers 10, in der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Vers 13, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil. Nach Gastfreundschaft trachtet. Vers 18, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Vers 19, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Zu einem solchen Leben lasst uns gegenseitig noch viel mehr anspornen und ermutigen, wobei das Ermutigen und Ermahnen ja bekanntlich ebenfalls zur Bruderliebe dazugehört. Wir lesen in 1. Thessalonicher 5, Vers 11, ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Und je mehr jeder Einzelne von uns so lebt, so mit dem anderen umgeht in der Gemeinde, und je mehr wir als gesamte Gemeinde uns dazu gegenseitig anspornen und gemeinsam liebevoll miteinander umgehen, desto mehr sind wir nicht nur durch Worte, sondern auch durch Taten ein Zeugnis in unserer Umgebung. Doch wir merken immer wieder, wie schwer sich das in der Praxis oft umsetzen lässt, wozu wir von unserem Herrn Jesus aufgerufen werden und wovon wir auch wissen, dass es doch gut wäre, auch wirklich so zu leben. Und damit komme ich zum dritten und letzten Aspekt. Drittens, was ist die Quelle unserer Liebe? Ja, wie schaffen wir es, nach diesem neuen Gebot zu handeln? Es ist gut und wichtig, sich das immer wieder neu bewusst zu machen. In Vers 35 sagt Jesus, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Seine Jünger sind wir. Er, Jesus, ist unser Vorbild. Ja, mehr noch, er ist unser Herr und Meister. Und wir sind sein Eigentum. Wir gehören zu ihm, Jesus Christus. Deshalb heißen wir ja auch Christen. Und etwas später sagt Jesus in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja, wie sehr leben wir in dieser Abhängigkeit als Reben an ihm, dem Weinstock? Manchmal fragst du dich vielleicht, wie oft muss ich eigentlich noch versagen in meinen eigenen Bemühungen, bis ich ihn so sehr in meinem Leben wirken lasse, wie er es die ganze Zeit schon tun möchte. Aber Jesus ist geduldig mit uns. Und ja, er lässt auch immer wieder unser Versagen zu, wenn wir auf unsere eigene Kraft und Weisheit vertrauen. Lassen wir es zu, dass er uns seine Kraft und seine Weisheit für unseren Lebenswandel gibt. Er, der doch stets dazu bereit ist, uns alles zu geben, was wir brauchen für einen Lebenswandel zu seiner Ehre. Ja, lassen wir das zu. Der Liedtext, den ich vorhin kurz zitiert habe, geht ja, Gott sei Dank, noch weiter. Erst komme ich und dann komme ich, pausenlos geht es um mich. Was mich aus dem Strudel reißt, ist, Herr, dein Geist. Ja, wir haben seinen Heiligen Geist und wir wissen aus Galater 5, Vers 22, dass die Liebe eine Frucht des Geistes ist. Und wir haben Christus in uns. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, sagt Paulus, wie schon erwähnt, in Galater 2, Vers 20. Dem Glaubenden ist alles möglich, sagt unser Herr Jesus in Markus 9, Vers 23. Dem Glaubenden ist alles möglich. Nicht, weil der Glaubende etwa einen großen Glauben hätte, sondern weil er Glauben an einen großen Gott hat. In Jakobus 5, Vers 16 lesen wir, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und an einer anderen Stelle, in Jakobus 4, Vers 2, sagt er, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ja, so lasst uns gegenseitig immer wieder dazu ermutigen, so zu leben, ein intensives Gebetsleben zu führen und dadurch eine Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus zu pflegen, die unser Leben verändert, sodass unsere Herzen von Gott verändert werden und wir immer mehr in sein Ebenbild umgestaltet werden. Wie ist Gott? Was möchte er von mir? Wie will er durch mich wirken? Das offenbart er uns in seinem Wort und deshalb lasst uns gegenseitig auch immer wieder dazu anspornen, regelmäßig und mehr in seinem Wort zu lesen. Wir ernähren uns in der Regel genug mit Essen und Trinken, aber ernähren wir uns auch genug mit Gottes Wort, täglich und regelmäßig, um satt zu werden und darüber hinaus noch übrig zu haben für unsere Glaubensgeschwister? Und wie sieht es aus mit unserer Fürbitte für andere? Wie oft ringen und flehen wir im Gebet nicht nur wegen unserer eigenen Nöte, sondern auch wegen der Nöte unserer Glaubensgeschwister? Sind wir bereit, Gott mehr in unserem Leben wirken zu lassen, uns seine Hilfe, seine Kraft, seine Weisheit und seine Liebe schenken zu lassen, um diese Liebe dann weiterzugeben an unsere Glaubensgeschwister und auch darüber hinaus? Dann würden wir wohl noch viel mehr die Wahrheit von Johannes 13, Vers 35 erfahren. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben betrachtet, bei welcher Gelegenheit Jesus seinen wahren Jüngern das neue Gebot der Liebe untereinander gegeben hat. Sehr bald würde Gott ihn verherrlichen und würde Jesus Gott verherrlichen durch seinen Gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Zuvor aber würde Jesus seine Jünger verlassen müssen, in dem Sinn, dass er nicht mehr als Mensch bei ihnen auf der Erde bleiben wird. Aber seine Nachfolger sollen seine Liebe widerspiegeln in ihrem Leben miteinander und durch ihre Liebe Zeugnis geben von ihm und seiner Liebe, damit auch dadurch wiederum Gott verherrlicht und geehrt wird. Wir haben dann drei Aspekte von Jesu neuem Gebot näher betrachtet. Erstens, der Maßstab unserer Liebe ist Christus, sein Vorbild, das er uns gegeben hat. Er hat das größte aller Opfer gebracht aus Liebe zu uns. Auch wir sind aufgerufen, Opfer zu bringen aus Liebe zu den anderen, zu allen Menschen, besonders aber zu unseren Glaubensgeschwistern, den Hausgenossen des Glaubens. Zweitens, die Folge unserer Liebe untereinander ist, dass die Menschen um uns herum erkennen, wir sind Christi Jünger. Und möge doch diese Erkenntnis bei ihnen mit zu ihrer Errettung beitragen. Drittens, die Quelle unserer Liebe ist Christus und unsere Verbindung zu ihm, die wir pflegen und stärken durch das Lesen seines Wortes und durch Gebet. Und dass wir uns gegenseitig dazu immer wieder ermutigen und auch ermahnen, ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Bruderliebe. Amen.